Herzlich willkommen zum Fronti-Spitz-Literatur-Podcast, Folge 189. Mein Name ist Philipp Stöfer und mir gegenüber sitzt immer noch der hervorragend vorbereitete Max Bringmann. Grüß dich.
Hallo.
Wir machen heute unsere zweite Verlagsvorschau und zwar zum Thema Belletristik für das Frühjahr 2025. Haben wieder einige Verlage durchgeschaut. Dementsprechend herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser kleinen Sonderfolge. Wenn ihr uns schon eine Weile lang hört, dann kennt ihr diese Folgen. Wir sprechen jetzt über ein paar Verlage, was die in den nächsten Monaten an Büchern veröffentlichen und was wir uns da so ein bisschen auf die Liste geschrieben haben, auf was wir uns freuen, was wir vielleicht auch mit Vorfreude generell schauen oder mit Erwartung. Und ich sag mal so vornweg. Ich war ein bisschen unterwältigt. Ich weiß nicht, wie ging es dir jetzt bei den Romanen?
Teils, teils. Aber du wirst verstehen, warum, wie soll ich es ausdrücken, warum es teils, teils ist.
Okay, ich bin gespannt. Also ich habe einfach gemerkt, dass als ich die Verlagsvorschauen durchgeschaut habe, bei den Sachbüchern war ich richtig guter Dinge, weil ich scroll da so durch und jedes zweite war so, ah, okay, interessant, ja, nett, würde ich aber nicht mit auf die Liste packen. Oder, oh, cool, und noch eins. Ne? Also wer die Folge vielleicht schon gehört hat, da kamen ja wirklich einige Titel zusammen. Und bei der Belletristik, ich habe teilweise Verlage durchgescrollt, so 60 Seiten von irgendeinem Verlag und dachte mir einfach nur, oh Gott im Himmel, kommt ja auch mal irgendein Buch. Dazu muss man sagen, es sind mittlerweile sehr viele Verlage, die ja zur Penguin Random House Gruppe gehören. Und die Verlagsvorschauen von denen sind einfach hässlich. Die sind einfach kleine Bilder von den Büchern. Daneben ein Text, rechts nochmal ein Block, wo der Autor drin steht. Und dann ist es einfach so hintereinander weggeklatscht. Da ist nichts mit Ästhetik, nichts mit Präsentation. Die machen auch keinen Spaß zu sichten. Das ist echt ein bisschen anstrengend. Und da ja wirklich viele Verlage dazu gehören, ist das viel, was man sich da geben muss. Naja, fangen wir an. Ich würde sagen, alphabetisch gehen wir wieder die Verlage durch. Welcher Verlag wäre dein erster, buchstabentechnisch?
Wir fangen mit B an bei mir.
Ah, sehr gut. Der Blessing Verlag, oder?
Nee, ich bin sogar noch vorher. Heute ist tatsächlich der Bastei-Lübbe Verlag dazu gekommen. Denn heute kam die Ankündigung, dass am 9.9.2025 The Secret of Secrets herauskommt. Wir gehen wieder auf Schnitzeljagd und begleiten unseren allerliebsten Lieblingskryptologen Robert Langdon auf eine Schnitzeljagd, diesmal durch Prag. Denn Dan Browns neuer Roman The Secret of Secrets, zumindest ist er erstmal so angekündigt worden heute in der Mail, erscheint an diesem Tag. Und wie fleißige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, es ist völlig egal, wie dieses Buch wieder zerrissen werden wird. Es ist völlig egal, dass das die gleiche Geschichte wie jedes Mal ist. Ich werde dieses Buch lesen und ich werde es schnell lesen, tippe ich mal. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Jedes Dan Brown Buch habe ich gelesen und das wird diesmal keine Ausnahme bilden. Ich freue mich drauf. Ich habe sehr lange gewartet. Seit Origin hieß, glaube ich, das letzte.
Das ist ja wirklich ewig
her. Das ist wirklich ewig her. Ich freue mich drauf. Oh Gott. Ich bin hyped. Und es geht wieder in eine neue europäische Stadt. Ist doch cool.
Wann erscheint es?
Am 9.9.
Verrückt. 32 Euro. Ich wollte nicht Secret of Secrets, sondern Dan Brown Origin. Origin erschien 2017.
Acht Jahre.
Nicht so lange her.
Nee, aber acht Jahre.
Ja, acht Jahre. Ja, ist schon viel, na klar, aber ich hätte es weit früher datiert jetzt. Naja, also.
Ich weiß, dass ich Origin damals in, glaube ich, 2 oder 3 Tagen durchgelesen habe, dadurch in einer Nacht bis um 5 oder so durchgelesen habe. Am Folgetag dachte ich, hätte um 9.20 Uhr ein Seminar, dann vor Ort feststellte, dass es erst um 11 Uhr anfängt und mich dann in dieses Seminargebäude gesetzt habe, auf einen Sitzplatz und dort im Sitzen schlief.
War es das wert? Origin?
Den Erwartungen entsprechend. Das sind einfach Page-Turner. Literarisch ist das jetzt nicht viel. Und wenn man es drauf anlegt, kommt man wahrscheinlich relativ schnell immer auf die Lösung. Aber das spielt für mich ja gar keine Rolle. Es ging durch Bilbao und Barcelona. Mehr brauche ich nicht. Es geht mir wirklich nur um die Schnitzeljagd. Und das sind für mich literarische Reiseführer von Städten, die ich mag. Europäische Kulturgeschichte, aber für ganz entspannte und nichts besonders wissenschaftlich. Ein bisschen verschwörungstheoretisch. Finde ich cool.
Nee, bin ich absolut bei dir. Mein erster Verlag wäre der Blessing Verlag, wie gerade schon erwähnt. Da ist allerdings kein Buch für mich dabei, sondern eins, bei dem ich an Alex denken musste, der sich ja immer noch absolut gegen diese Verlagsvorschauen wehrt. Ein Buch spielt in Pennsylvania, heißt, Titel erstmal, ne? Der Schlechter von Joyce Carol Oates. Spielt in Pennsylvania Anfang des 19. Jahrhunderts. Es geht um einen jungen Arzt ohne Charisma und Talent, der von Frauenkörpern abgestoßen wird und der bei Blut ohnmächtig wird. Und durch irgendwelche Zufälle wird er Direktor einer staatlichen Heilanstalt für weibliche Geisteskranke in New Jersey. Und dort fängt er an Insassinnen, also Schwarzen und Irischen vor allen Dingen, Experimente durchzuführen. Wer da jetzt an Josef Mengele denkt, der liegt nicht ganz falsch. Seine Versuchsobjekte werden nicht unbedingt immer den Umständen korrekt behandelt, aber er wird dadurch eine Art berüchtigter Experte für Gynäkologie und Psychiatrie. Und das klang eigentlich irgendwie nach was Alex lesen würde.
Wie für ihn geschrieben.
Entsprechend. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber so halb. Kostet 24 Euro, 400 Seiten, also das ist auch im Preissegment eigentlich ganz okay und erscheint am 1.5. Und das war es bei mir auch schon beim Blessing Verlag. Mehr war da echt nicht. Das ist einer der Verlage übrigens, die zur Penguin Random House Gruppe gehören und dementsprechend hat das wenig Spaß gemacht. Da gibt es auch teilweise einfach, Blessing hat 1, 2, 3, 4, 5 Titel im Frühjahr. Das war's. That's it. Und da gibt es auch Verlage, die dabei sind, die haben so 3 Titel. Das ist dann immer sehr unbefriedigend.
Dadurch, dass es eine riesengroße Gruppe ist, finanzieren die sich ja quasi alle gegenseitig quer.
Ja.
Dann muss man auch in das Programm nicht mehr so viel investieren. Aber was wäre denn dein nächster Buchstabe?
H wie Hansa.
Nee, da bin ich. Ach, da habe ich noch. D.
Bitteschön.
Wie zuerst die andere Bibliothek. Und da kommen wir nämlich zu dem Grund, warum, zu dem Punkt, warum ich sage, das ist eine gute Verlagsvorschau, obwohl das alles keine Gegenwartsbücher sind. Denn die andere Bibliothek hat ja A, wunderhübsche Ausgaben und B, legen die Bücher auf, die quasi vergessen sind. Und ich habe 3 Bücher dort. Zum einen Giovanni Boccaccio, der uns allen durch das Decameron bekannt ist, hat ein Buch mal geschrieben offensichtlich, das heißt Philokolo oder die verschlungenen Wege der Liebe. Mhm. Und das finde ich einfach interessant. Um was es da jetzt genau geht, ja, also der spanische Thronfolger Florio und die Weise Bianchi Fiore wachsen gemeinsam auf und verlieben sich. Doch Florios Vater ist gegen die Verbindung und verkauft Bianchi Fiore an Sklavenhändler nach Babylon. Und das sind doch, ich finde es jetzt schon schön. Es ist ultra lang, 850 Seiten. Aber ich mag den Schreibstil, also wirklich, dass ich das mal sagen würde, ich mag den Schreibstil, zumindest der Übersetzung, die ich bisher gelesen habe, von Boccaccio. Und die Ausgabe sieht so schön aus. Ich freue mich da tatsächlich sehr drauf.
Das muss ich mir mal anschauen. Das klingt echt, echt gut. Und die andere Bibliothek hatte ich nicht auf dem Schirm. Ach so, das gehört zum Aufbauverlag. Mhm.
Dann gehe ich auf die...
Haben die eine richtige Vorschau?
Ja, ne? Die sind bei dem Aufbau, glaube ich, Verlag mit drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. In dessen so. Vorschau. Dementsprechend, ja. Das zweite Buch, was ich habe, ist ähnlich. Autor Giacomo Casanova. Das Buch heißt Casanova zur Nacht, ein erotisches Lesebuch. Ich habe von Casanova noch nichts gelesen. Aber es gibt noch ein Essay von Stefan Zweig dazu, der dieses Buch in den höchsten Tönen lobte, nämlich leidenschaftlich, gefährlich, verlumpt, rücksichtslos, amüsant, gemein, unanständig, frech, ludrig, immer aber spannungsvoll und unvermutet. Und ich möchte gerne mich dahingehend auch noch ein bisschen bilden und was von Casanova lesen und nicht immer nur von ihm im metaphorischen Sinn sprechen.
Oh, sehr gut.
Und das letzte Buch.
Han Kang erscheint ja auch beim Aufbauverlag.
Ja.
Habe ich gerade gesehen. Aber das Buch, das letzte von ihr, ist bereits, wenn ich mich nicht irre, das war nur unmöglicher Abschied ist das, glaube ich. Und es ist bereits, glaube ich, im Dezember erschienen.
Mitte
Dezember
genau, irgendwann. Das habe ich deswegen nicht mit drin. Hab's aber auch noch nicht gekauft, also da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit.
Hat mich jetzt so, ich habe mir nur das mal durchgelesen auf der Rückseite, hat mich jetzt nicht so direkt abgeholt. Also da würde ich, glaube ich, lieber von ihr Weiß noch lesen, älterer Titel.
Ja, und das letzte ist ein Lyrikband von Kurt Bloch. Der heißt Das Unterwasserkabarett von 1943 bis 1945. Ich bin mir völlig unschlüssig, was da passiert, um was es da geht. Ich lasse mich da einfach drauf ein. Ich finde aber die Ausgabe auch da richtig hübsch und denke, dass es immer gut ist, wenn man auch solche, ich sag mal, älteren Bücher wieder für sich entdeckt. Und das wären so die drei von Die andere Bibliothek, die übrigens jetzt erst Jubiläum gefeiert hat.
Dieses Buch ist ja wirklich traumhaft schön. Boccaccio. Die Geburtsstunde des europäischen Romans. Ja, wahnsinnig spannend.
Ja, aber wir müssen auch immer die Kirche ein bisschen im Dorf lassen.
Ja, na klar. Aber wenn es einer der ersten seiner Zunft ist, ist das schon spannend.
Das ist richtig. In dem Fall, die andere Bibliothek feiert dieses Jahr 40. Jubiläum. Das ist eine bibliophile Buchreihe. Und dementsprechend habe ich mich da auch mal mit auseinandergesetzt. Fand ich ganz schön. Das nächste, was ich hätte, wäre immer noch D, nämlich der DTV-Verlag.
Da habe ich durchgeschaut, ist bei mir leider nichts hängen geblieben.
Das verstehe ich nicht, sage ich ehrlich. Da kommt nämlich ein Buch raus von Jamie Bailey, übersetzt von Willi Zurbrücken, und macht etwas, was derzeit auch im Trend liegt, nämlich einen Roman über verstorbene Schriftsteller, beziehungsweise hier sind sie nur zur Hälfte verstorben. Nämlich
mit einem Bein im Grab.
Ja gut, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen macht. Auch wenn wir erst im Podcast das letzte Buch von ihm gelesen haben. Dort geht es nämlich in dem Roman Die Genies von eben genannten Jamie Bailey um die beiden Autoren Gabriel Garcia Marquez und Mario Vargas Llosa. Und dieser Roman beschreibt eben die Jahre des lateinamerikanischen Booms so, wie man es noch nie gelesen hat. Er sagt es zumindest der Verlagstext. Es ist mir völlig gleich. Ich mag beide Autoren. Und wenn es dann ein Buch über beide zusammen gibt, count me in.
Und du fragst mich jetzt, warum ich das nicht auf der Liste habe?
Naja, ich dachte, das ist so wenigstens ein bisschen Interesse.
Ja. Also, wie gesagt, mein Zugang zu Jossa war ja noch nicht so optimal mit dem letzten Buch, was wir lasen. Und dementsprechend, ich habe zwar gesagt, ich möchte mich nochmal mit ihm auseinandersetzen, aber eben nicht mit seinem Spätwerk, sondern eher mit seinen ersten Büchern, mit den zugänglicheren vielleicht auch, um mir dann vielleicht sein Spätwerk zu erschließen. Dementsprechend ist so ein Buch auf der ganz langen Bahn. Das dauert noch ganz lange.
Bist du weit weg?
Ja, bin ich weit weg. Hast du noch was beim DTV ansonsten, oder?
Nee. Du warst immer noch bei H.
Ich bin immer noch bei H.
Ja, ich habe noch G für Galliani.
Ja, sehr gut. Bitte bin ich auch gespannt. Habe ich mir auch angeschaut, habe ich auch nichts gefunden.
Das Buch heißt Zwei Staatsanwälte.
Oh, das habe ich gesehen, ja.
Auch das ein Buch, das schon etwas älter im Original war. Von Georgi Demidov. Oder ist das Buch schon älter? Es macht auf jeden Fall für mich den Eindruck. Der lebte nur bis 1987, dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass das durchaus der Fall ist. Aber es geht in dem Buch so von der um die Ohnmacht des Einzelnen angesichts einer willkürlichen Staatsmaschine. Und ich mag diese, also die große Kunst der Literatur ist es ja, quasi aus einer vergangenen Gegenwart in unsere heutige Gegenwart etwas daraus mitzunehmen. Und ich habe die Hoffnung, dass der Roman genau das schafft. Das sind nur 240 Seiten und ein ehemaliger, also ein sowjetischer Autor, bin ich einfach dran interessiert. Und der war wohl Elitephysiker, der aber 38 verhaftet wurde und dann in einem NKWD-Hauptquartier ein halbes Jahr lang verhört wurde, hat 14 Jahre in einem Gulag überlebt und dann dadurch angefangen zu schreiben. Und allein die Lebensgeschichte plus dieses Thema, der damit ist er ja quasi Zeitzeuge, hat mich schon sehr, sehr interessiert. Auch hier wieder ein Roman, der jetzt erscheint, aber eben aus der Vergangenheit stammt. Count me in.
Ja, habe ich gesehen, hat mich nicht direkt mit abgeholt. Aber ja, ist grundlegend eine spannende Prämisse, das stimmt schon.
Aber jetzt können wir zu H gehen, damit du auch jetzt mal wieder was sagen darfst.
Ja, das lieb von dir, danke. Hast du was bei Hansa?
Zwei.
So, spannend. Dann bin ich mal gespannt. Also ich habe eins bei Hansa und eins bei Hansa Berlin. Die unterscheiden, sind ja scheinbar zwei Unterverlage der Gruppe. Das erste bei Hansa erscheint am 28.01. Camila Fabri, Dancing Queen. Camila Fabri ist in Buenos Aires geboren, ist Autorin und Regisseurin und wurde als laut des Textes als eine der besten spanischsprachigen Erzählerinnen unter 35 gewählt. War auch Finalistin des Premio Heralde de Anagrama 2023. Das scheint wohl ein recht renommierter Literaturpreis zu sein. Da muss ich mich noch mit auseinandersetzen. Seit ich Ruth Maria Thomas gelesen habe, mit Die schönste Version, habe ich so ein bisschen einen kleinen Crush auf solche Bücher. Und ich bin mal gespannt. Also mich hat der Satz der Beschreibung ein bisschen abgeholt. Camila Fabri erzählt lakonisch und rotzig vom Leben und den Sorgen junger Frauen in einer Gesellschaft, die sie mit einem Ablaufdatum versieht. In ihrem Schwanken zwischen Fragilität und Selbstbewusstsein, Desillusioniertheit und Hoffnung verkörpert Paulina das Lebensgefühl der Millennials. Bin ich gespannt, es sind nur 176 Seiten, deswegen ist es mit draufgekommen. 22 Euro, das ist ein wirklich kleines Büchlein. Bereits gestern erschienen, also am 28. Januar. Das heißt, das ist was, wenn ich jetzt das nächste Mal in der Buchhandlung bin und das liegt da rum, dann wird das gleich mitgenommen. Denn das liest sich bestimmt schnell mal nebenbei weg und ich habe ein bisschen Lust drauf. Also da könnte ich, wenn das wieder vielleicht so eine kleine Perle wird, bin ich dabei. Und es bringt mich den spanischsprachigen lateinamerikanischen Autoren und Autorinnen näher. Das ist jetzt meine Klischee-Antwort noch da in die Richtung.
Clever.
Genau. Aber ja, man muss es nur verkaufen können, habe ich gehört. Nein, bin ich gespannt. Deine Hansa-Bücher oder dein erstes Hansa-Buch?
Ich bin auf jeden Fall interessiert daran, dass du mir sagst, wie du es fandest. Mhm. Das wäre ja theoretisch auch mal was für einen Podcast. Von der Grundidee
her. Vom Umfang her ist es eine Autorin, genau, es ist eine spanischsprachige Autorin. Das ist was wir hier noch nicht so oft hatten.
Genau. Ich habe ein Grand Seigneur der deutschsprachigen Literatur, der einen grandiosen Output hat, nämlich Michael Köhlmeier, ist auch gestern erschienen, Die Verdorbenen. Und ich habe ja das Philosophenschiff von ihm gelesen und festgestellt, dass ich das cool finde und auch seinen Schreibstil sehr mag. Und das ist so ein kurzes, knappes Buch von 160 Seiten. Das ist mal eine kurze Erzählung, die man mal schnell wegliest und dann feststellt, ich hätte sie doch besser intensiver gelesen. Deswegen mache ich es diesmal direkt von Anfang an intensiv. Und ich konnte mich sehr dran erfreuen am Philosophenschiff. Dementsprechend möchte ich ihm gleich noch die nächste Chance geben. Geht um eine Dreiecksbeziehung und anderes. Ich habe heute Auszüge aus dem Hörbuch gehört, weil das im Deutschlandfunk rezensiert wurde. Und fand es auch da wieder interessant. Dementsprechend, da würde ich mich gern wieder ein bisschen weiterbilden.
Ist das gut weggekommen?
Ja, also das Hörbuch in dem Fall.
Ja, okay. Ich finde es gleich vor lauter Schreck gar nicht. Aber nicht so schlimm. Ja, ich bin auch hängen geblieben. Aber irgendwie hat die Thematik mich dann nicht so grandios abgeholt. Deswegen, ja, war es das. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Wie viele Seiten hat das?
160.
Ja, das geht wirklich. Ja. Mein nächstes ist am Hansa Berlin Verlag erschienen, und zwar von Nicolas Mathieu, Jede Sekunde. Goncourt-Preisträger, wohl ein sehr persönliches Buch, 112 Seiten, quasi nichts. Es soll eine Art Chronik einer obsessiven Leidenschaft sein.
Jede Sekunde.
Jede Sekunde heißt es.
Steht ja. Aber jetzt mit 96 Seiten drin.
Wird ja immer weniger.
Es sind wieder welche abhanden gekommen.
Ja. Ja, steht auch, ach genau, circa 112 Seiten, circa 20 Euro steht hier da. Mhm. Bei wie viel Euro sind wir bei dir? Bestimmt
immer noch
bei 22
Euro?
Nee,
wir sind bei 20 geblieben. Okay. Aber trotzdem,
das wär's jetzt gewesen.
Die Mogelpackung des Jahres, nein, Spaß. Der Inhalt wird weniger, der Preis bleibt gleich. Spaß. Ich kann dir gleich sagen, warum ich das nicht lesen würde, aber erzähl erstmal.
100 Seiten, deswegen ist es erstmal schon ein No-Brainer. Ich fand die Idee ganz cool. Mann zwischen zermürbenden Routinen des Alltags und dann diese, ich hoffe mir da so ein bisschen so ein kleines Kammerstück eines Zerfalls zu lesen. Weil es klingt ja wirklich wie ein Mann, dem geht es eigentlich gut, ist alles fein. Und so klingt das ein bisschen, er gibt sich dann in eine Liebesbeziehung, die so richtig obsessiv wird und die brennt sehr heiß, aber sehr kurz und danach Trennung, Schmerz und es geht nach unten. Und ich hoffe da wirklich so ein kleines Kammerstück auf kurzem Raum, auf engem Raum, eben nicht über 300 Seiten und aus, so wie McEwan das manchmal macht, so ewig ausformulieren, sondern wirklich so ganz knapp und kurz auf den Punkt gebracht und dann einfach gib ihm. Und da hoffe ich, einen sehr intensiven Text zu lesen und da bin ich gespannt dran. Und bei 100 Seiten macht man im Zweifelsfall nichts falsch. Na klar, wir haben das Problem, 20 Euro für 100 Seiten, das geht in Ferdinand von Schirachsche Richtung.
Und der bringt dieses früher mal kein Buch raus.
Ja, dann wahrscheinlich im Herbst. Ihm fehlen noch 3-4 Seiten. Der Verlag hat gesagt, tut mir leid, das können wir nicht auf 90 Seiten strecken, das geht nicht.
Aber wir können doch den Satz größer machen, das Layout.
Genau. Ich habe noch einen alten Text, da habe ich mal eine Anmerkung dazu geschrieben. Können wir die hinten ranpacken? Da sind wir schon bei 70 Seiten. Nee, Ferdi, das ist zu wenig. Für ein Hardcover. Ja. Nee, aber deswegen bin ich da mal ganz gespannt. 18.03. 20 Euro, 112 Seiten, jede Sekunde. Das ist aber auch so ein Buch, das kann man sich in der Buchhandlung in die Hand nehmen, die ersten 5 Seiten mal lesen und gucken, catcht das nicht und ist es die 20 wert oder nicht. Und ansonsten ist das wahrscheinlich an einem Abend gelesen und deswegen ist das auch so ein Ding, ja, ist fein.
Das ist der Punkt. Also ich würde mir auf jeden Fall im Vorfeld die Leseprobe durchlesen oder es mir auf der Buchmesse mal anschauen. Aber wenn irgendwo sprachmächtig steht, ist es ein Synonym für unverständlich und oder ein Euphemismus. Man weiß es nicht. Es kann auch ein herausragendes Buch sein und ich bereue jedes meiner Worte. Kann durchaus sein. Ich möchte nur meine Skepsis dahingehend äußern.
Ja, also mich haben hier so zwei Begriffe eher angetriggert und das war einmal Melancholiker und das zweite drastisch. Und genau das hoffe ich, dass das so ein richtig drastisch melancholischer Text wird, der auf wenigen Seiten einfach liefert. Mal schauen, bin gespannt.
Ich habe noch eins.
Dein nächstes.
Im Hansa Verlag. Ich bin ja autorenzentrierter Leser. Und wenn Navid Kermani ein Buch schreibt, ist es wurscht, um was es geht. Es wird gelesen werden. Und dieses Mal ist es ein Kinder- und Jugendbuch, würde ich jetzt schätzen. Zumindest lässt das Cover das vermuten. Und es ist auch, wie ich nenne es mal, graphic-novelisch geschrieben. Denn wir haben auch einen Illustrator, der hier genannt wird. Und heißt, auch wieder ein schöner Titel, zu Hause ist es am schönsten, sagte die linke Hand und hielt sich an der Heizung fest. Und es wird beschrieben als eine witzige und poetische Geschichte von Fern- und Heimweh, dass nämlich der gesamte Körper nach Afrika reisen möchte, nur die linke Hand, die krallt sich eben fest und möchte gern bleiben, möchte auch gern, als dann die Taxifahrt schon beginnt Richtung Flughafen, hält sie sich immer weiter an der Tür fest. Und ich finde die Idee ganz lustig und habe in der Rezension gehört, das erinnerte manchmal an diesen ganz alten Otto-Sketch, ich hoffe, du kennst den, Milz an Großhirn und so weiter.
Ja.
Was da jetzt draus wird, weiß ich nicht, aber ich mag Navid Kermani und seine Texte und die vermitteln mir immer ein schönes Gefühl, manchmal auch ein arg melancholisch trauriges, aber ich bin dran interessiert. Das wär's von mir vom Hansa Verlag.
Ja, das recht, das sieht ganz sweet aus, sind 48 Seiten nur, das ist wirklich übersichtlich. Und mein nächster Verlag ist Heine, das ist aber auch mehr ein Tribut an Alex, der jetzt in dem Ausblick, glaube ich, auf das Lesejahr 2025 gesagt hat, er möchte wieder John Grisham lesen, mal gucken, was er schafft. Und solange John Grisham, glaube ich, lebt und Alex nur ein Buch pro Jahr schafft, wird er dem Ende nicht näher kommen, denn John Grisham bringt mal wieder ein Buch raus bei Heine, heißt Die Legende. Sind ja auch immer so schön kurze Texte, kurze
Titel.
Die Texte sind auch nicht viel länger, 384 Seiten, 24 Euro, am 26.03. erscheint das Buch. Ja, das war mehr eben ein kleiner Tribut an Alex. Was ist dein nächster Verlag?
Wenn ich das jetzt richtig überblicke, bin ich bei K. Für Kiwi.
Ja, ich auch.
Da habe ich zwei. Ich glaube, eins haben wir beide.
Ja, dann fang du mal damit an.
Ich nehme das, von dem ich nicht glaube, dass du es hast und von dem ich ein bisschen abgerückt bin. Auch wieder ein alter Autor, nämlich Juri Felsen, hat vor knapp 2 Wochen ein Buch rausgebracht, das heißt Getäuscht. Und geht um einen jungen russischen Exilanten in Frankreich, der sich verliebt und auf eine unglückliche Liebe trifft. Und in der Verlagsbeschreibung hieß es Der russische Proust. Und mich kann man mit sowas ja ködern. Bis mir aber eingefallen ist, und ich das auch in Rezensionen gehört habe, ich mag Prousts Schreibstil gar nicht.
Was hast du von Proust schon gelesen?
Den Anfang von Swan, also dem ersten Teil der verlorenen, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und das ist unfassbar ermüdend. Finde ich zumindest, also jeder, der großer Fan ist, mag das anders sehen, aber ich finde Proust unfassbar ermüdend. Und genauso klang die Rezension. Dementsprechend steht das jetzt hier zwar drauf, aber es besteht eine mehr als realistische Chance, dass ich dieses Buch niemals in meinem Leben lesen werde. Ich möchte es nur erwähnt haben, ich war etwas hyped, als ich das gesehen habe, weil es wirklich genau my cup of tea ist, nämlich alter Autor, sowjetischer Autor, Exilant, ja, und so eine Exilgeschichte. Noch ein bisschen Lieberen, guter Mix. Aber es hieß, der ergeht sich sehr an seinem Leiden und das könnte mir sehr schwer fallen, das langfristig zu lesen. Bin ich jetzt kein großer Fan von. Dementsprechend habe ich es erstmal wieder ad acta gelegt.
Es gibt ja den alten Witz, wenn man Marcel Proust gelesen hat, dann ist man danach wirklich auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ja, mit solchen Vergleichen tue ich mich immer ein bisschen schwer. Mich catchen die mittlerweile nicht mehr. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich im Bereich der Fantasy-Literatur da geheilt wurde. Weil auf jedem zweiten Buch irgendwie drauf stand, der Herr der Ringe, der neue Herr der Ringe. Oder das ist der neue Christopher Tolkien. Blubbeliblub. Keiner von denen war
Christopher Tolkien?
John Ronald Royal Tolkien heißt er. Christopher Tolkien war sein Sohn.
Ah, okay, sorry.
Kurzer Fehler meinerseits. Also ist der neue Tolkien und keiner von denen war der neue Tolkien. Also weil einfach die Grundvoraussetzungen waren andere. Also es waren Meilen dazwischen. Nicht mal im Ansatz. Verkauft sich vielleicht gut, aber rein inhaltlich und vor allen Dingen rein qualitativ war nicht das Gleiche. Deswegen diese Vergleiche, das ist für mich einfach, läuft für mich unter PR. Allerdings, wer denkt, es ist eine gute PR, mit Proust zu werben, weiß ich nicht. Also das ist schon ein sehr spezielles Zielpublikum. Von daher, dort könnte es vielleicht doch wieder zutreffen. Aber interessiert mich so überhaupt nicht, die Bohne.
Ja, vor allem, also ganz, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, beeinflusst von Proust, James Joyce und Virginia Woolf. Die steigern sich wirklich in meiner Abneigung. Also
ja.
James Joyce könnte ich auch noch nichts anfangen. Vielleicht in 30 Jahren werde ich den Ulysses mal lesen, aber Da muss ich schon sehr, sehr gelangweilter Pensionär sein, damit es mal so weit kommt.
Ja, genau. Wir haben ja noch eventuell ein Podcast-Projekt dieses Jahr. Da gehen wir mal vielleicht auf Ulysses und Co. ein. Wenigstens erwähnungswert, ja. Aber erstmal, nee. Auch für mich nicht. Also ich bin an beides nicht rangekommen. Weiß nicht, ob ich das jemals tue oder ob mir dafür die Zeit zu schade ist. Oder da muss noch viel zusammenfallen. Ja, dann gibt es im Kiwi-Verlag noch ein Buch, das hast du ja wahrscheinlich, das ist das, was wir beide draufstehen haben. Christian Kracht, er erscheint am 13.03. 25 Euro, 224 Seiten, sehr übersichtlich von der Dicke. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Christian Kracht, du bist ein großer Fan. Your Trash hast du immer wieder angeführt. Imperium war doch auch von ihm, oder?
Mhm. Genau. Faserland werden die vielleicht viele kennen.
Faserland, genau.
Aber ich habe tatsächlich alle Romane von ihm gelesen. Und der ist ein ganz eigener Autor. Das muss man wirklich sagen. Ich mag das aber. Ich mag auch seinen Stil. Der ist manchmal etwas anstrengend, aber ich bin gespannt, wie das neue Buch sein wird und auch, ob es euch gefallen wird. Aber Imperium fand ich auch wirklich super, super.
Das möchte ich davor noch lesen, damit ich in irgendeiner Form einen Vergleich habe, den ich auch ziehen kann bei ihm. Also wo ich mich dran orientieren kann, wie er als Autor ist, ob sich die Bücher vom Stil unterscheiden etc. Das ist so der Plan. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ist ja auch nicht so umfangreich, also das sollte an sich auch gehen. Jo, das war's bei mir beim Kiwi Verlag. Der nächste wäre bei mir der Rowohlt Verlag. Da wirst du bestimmt noch was vorher haben.
Da habe ich, jetzt muss ich wieder das Alphabet durchgehen, M wie Manesse. Manesse mit den wunderhübschen Schmuckausgaben. Ein Buch, das ich schon da habe, dementsprechend sehr wahrscheinlich nicht kaufen werde. The Great Gatsby, der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Immer wenn ich F. Scott Fitzgerald sage, muss ich an das ja. großartige, die großartige Szene bei Ted 2 denken.
Das war ja lange her.
Ich mag diesen Film sehr. Ich kann das auch jedem nur empfehlen, einfach nur diese Szene zu gucken, in der Ted und Mark Wahlberg fest der Überzeugung sind, dass der erste, also warum steht da nur F. Scott Fitzgerald, und er wird auch immer nur F. Scott Fitzgerald genannt, und sie gehen mit vollster Überzeugung davon aus, dass das F für Fuck steht. Und ich finde das immer noch so lustig. Sorry. Das nur dazu. Werde ich sehr wahrscheinlich nicht kaufen, aber fand ich erstmal interessant. Und das sieht auch wieder sehr hübsch aus. Das muss ich auch sagen.
Ja, sind die immer. Was ist denn der Preis? Wieder 80 Euro?
30er.
30?
Mhm.
Na gut, okay. Gatsby ist nicht so umfangreich, ne?
Ja, also ich sag mal, was heißt nicht so umfangreich? Es sind trotzdem in dieser Ausgabe 352 Seiten.
Ja, was ist der eigentliche Text? Das sind doch eigentlich, ich habe den auch irgendwo rumgestellt, ich müsste jetzt zum Bücherregal laufen, aber das sind doch nur 180 Seiten oder sowas. Also sie walzen das hier schon aus, aber die sind ja meistens kommentiert, die Ausgaben. Das
genau, also wir haben dort noch 100 Jahre Gatsby-Zeittafel, Briefe, prominente Stimmen zum Werk und Rezensionen.
Ja.
Also es wird noch ein bisschen ergänzt. Es sieht in jedem Fall sehr hübsch aus, das möchte ich einfach sagen. Und es ist, wir haben dieses Jahr auch 100 Jahre der Great Gatsby als Jubiläum. Finde ich es erstmal schön, dass man sich so eine Ausgabe überlegt hat.
Ja, ich mag die Manesse-Ausgaben. Also auch wenn ich sie mir nicht alle leisten kann und will. Ich habe mir ja als letztes die Göttliche Komödie von Alighieri dann doch endlich gegönnt. Es ist eine tolle Ausgabe. Es ist zum Dahinschmelzen. Der Preis leider auch, aber naja. Da ist der ja schon fast annehmbar. Und die bringen ja einmal im Jahr, mehr oder weniger, oder einmal im Halbjahr.
Genau. Immer nur ein, zwei Bücher raus. Die anderen haben mich nicht so interessiert, aber das fand ich dann schon schön.
Die haben vor allen Dingen auch noch eine tolle Marco Polo-Ausgabe. Hattest du die dir geholt? Die Millionen?
Klar. Die liegt hier sogar schräg hinter mir. Also, wobei, nee, du kannst die nicht sehen im Video.
Also, wenn du das nächste Mal da bist oder ich das nächste Mal bei dir bin, muss ich mir die mal anschauen oder muss die mal mitbringen. Die lag nämlich auf der Buchmesse da und war eingeschweißt.
Und das ist natürlich gemein auch. Das muss man auch sagen.
Das war auch die letzte Ausgabe, die dort lag, wahrscheinlich deswegen. Dachte ich auch so, danke für nichts. Ja, die ist einfach ein Träumchen. Schön
Leinen.
Das Problem ist, ich habe Marco Polo Il Milione in 4 verschiedenen Ausgaben. Und das ist wirklich schon der Punkt, wo du denkst, boah, noch eine.
Ja, man muss es ja nicht übertreiben. Also bei aller
Bibliophilie. Ja, die haben normalerweise nicht schön.
Dann verstehe ich nicht, warum du dir nach der ersten nicht schön noch 2 andere nicht schöne gekauft hast.
Weil ich die für meine Bachelorarbeit damals
brauchte. Also unterschiedliche Übersetzungen, oder?
Das sind unterschiedliche Übersetzungen, genau, und Ausgaben.
Okay.
Ja. Das sind alles wirklich Arbeitsausgaben in dem Fall. Das hat das nichts mit Bibliophilie in dem Fall zu tun, sondern es waren...
Kann ich ja nachvollziehen. Ich habe noch was im Pieper Verlag.
Ich muss noch eins zwischenschieben.
Oh.
Ich habe nämlich noch einen Verlag mit K. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, weil eigentlich hätte das Buch schon erscheinen sollen. Eigentlich hätte ich es schon abholen wollen. Es wurde aber nochmal verschoben. Und zwar im Kosmos Verlag erscheint von Christopher Tauber der Band Justus Jonas. Wer die 3 Fragezeichen kennt, weiß, der ist Bestandteil dieses Detektivtrios. Und Christopher Tauber hat vor ein paar Jahren schon den Band Rocky Beach rausgebracht. Das war auch eine Graphic Novel. Und das Coole an der war, dass es ein Blick in die Zukunft war. Also es spielte einige Jahre später, wo die 3 Fragezeichen schon erwachsen waren. Und das war so ein Crime-Noir-Comic oder so ein Crime-Noir, so eine Crime-Noir-Graphic Novel. Und die war richtig cool. Weil die waren zum Teil echt abgefuckt. Die Geschichte war toll, düster, erwachsen, richtig gut. Und das war eigentlich so ein One-Shot. Und ich dachte, okay, bist du mit einem weinenden Auge, da kommt leider nichts mehr. Und jetzt hat er angekündigt, oder beziehungsweise jetzt erscheint, Moment, eigentlich sollte das schon erschienen sein und erscheint jetzt am 17.02. Also wurde, glaube ich, nochmal um 2-3 Wochen verschoben. Erscheint dieser Band. Eine Interpretation steht immer unten drunter. Und toll. Also auch das Cover ist schon wieder cool. So düster, ist schwarz-weiß. Ja, großartig. Bin ich voll dabei. So die Dekonstruktion der eigenen Kindheitshelden. Aber es ist irgendwie aber auch charmant, wie das gemacht wird. Das ist cool. Und ich mag dieses Crime-Noir. Das ist irgendwie...
Das Crime-Noir und dieses Graphic-Novelige finde ich ja auch cool. Mich interessieren einfach die 3 Fragezeichen nicht besonders. Auch wenn wir es mal gemeinsam hier gelesen haben, das fand ich auch schön. Indes.
Dann holt es einen auch nicht ab wahrscheinlich, weil ich glaube, die Bücher funktionieren hauptsächlich bei den Menschen, die das halt in ihrer Kindheit hoch und runter gehört haben und es vielleicht auch jetzt noch hoch und runter hören, so wie ich.
Ich bin ehrlich, wenn es das von SpongeBob gäbe, wäre ich ja auch dabei. So, also keine Ahnung, die Background-Geschichte von Mrs. Puff, die wirklich jeden eingefleischten Fan interessiert. Die würde mich schon noch bewegen, aber bis es soweit ist, muss ich mich noch gedulden. Und würde jetzt zum Pieper Verlag kommen.
Ja.
Ein Buch, das letztes Jahr schon vorgestellt wurde und quasi schon in der vergangenen Vorschau mit drin war. Matthias Lore, Teufelsbruder Thomas Mann und sein Bruder Heinrich auf Italienreise.
Das zieht sich wirklich durch, ne?
Es ist das Thomas Mann-Jahr. Natürlich haben wir da viele Veröffentlichungen. Und ich habe festgestellt, bei Heinrich Breleur oder Brelor, der auch die Manns gemacht hatte, diesen Dreiteiler im Fernsehen, dass sein Buch Ein tadelloses Glück mir wirklich gut gefallen hat und ich das mit großem Gewinn gelesen habe. Und dementsprechend gebe ich jetzt hin und wieder auch diesen Büchern, die so Biografie und künstlerische Freiheit und Fiktion zusammenbringen, immer mal wieder eine Chance. Was nicht heißt, dass es gibt wohl jetzt mit Thomas Mann auch Krimis. Da bin ich raus. Das muss ich auch ganz und deutlich sagen. So eine solche Form der Trivialisierung. Ich kann mir das gekränkte Gesicht Thomas Manns direkt vorstellen. Damit wäre er sicherlich nicht einverstanden gewesen. Aber damit... Ich finde auch, wie gesagt, die Geschichte dieser beiden sehr spannend. Na, deswegen auch, wer vielleicht schon unsere Sachbuchfolge gehört hat, hat es schon mitgekriegt, auch dort erscheint ja ein Sachbuch über derer Beziehung. Mhm. Und das vertieft uns jetzt nochmal im Roman. Ich bin einfach gespannt. Das wäre so das, was ich noch im Pieper Verlag hätte. Und dann habe ich noch 3 Bücher insgesamt.
Ah, der nächste wäre bei mir Rowohlt.
Und bei mir auch. Da habe ich 2.
Dann können wir direkt zum Rowohlt übergehen. Dann würde ich mein eines Buch noch machen und dann habe ich nur noch meine Kopfschüttler der Woche.
Okay, ich bin gespannt.
Und eine kleine Erwähnung aus dem Fantasy-Bereich, das trifft aber wahrscheinlich nur schwere Fans. Erstmal aber zu Robald und Steffen Kopetzki. Hast du den auch?
Den habe ich auch.
Na, sehr schön. Ich habe von Steffen Kopetzki noch nichts gelesen. Du hast von ihm ein bisschen geschwärmt. Ich habe von ihm Risiko jetzt vor einer Weile gekauft. Das ist aber auch ein relativ dicker Wälzer. Und dementsprechend den noch nicht angefangen. Auf den freue ich mich aber auch schon ewig. Die Thematik ist cool. London zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Es geht um Simon Batley, der Physiker ist und sich jetzt in irgendeiner Form mit einer Waffe der Deutschen auseinandersetzen muss. Und mit Niels Bohr und Rudolf Hess in Kontakt kommt. Und es klingt wie ein spannender Thriller in irgendeiner Form. Aber ja, er hat das ja mit Risiko, was hat er noch geschrieben? Propaganda und Monschau, glaube ich noch. Mhm. Es klingt wieder so wie so eine Mischung aus historischem Fachwissen und Thriller, beziehungsweise, ja, es ist ein Thriller, weiß ich nicht. Aber es klingt ein bisschen hier wie ein Spionage-Thriller, als würde er sich sozusagen auch ein bisschen in dieses Genre begeben, was er ja mit Risiko zum Teil auch schon gemacht hat, wo dabei, da hat er es ja auch noch auf eine andere Ebene gehoben. Deswegen bin ich hier.
Genau, eine Fiktionalisierung von Geschichte, die aber mega spannend ist, das kann ich wirklich sagen. Und das liest sich auch wirklich gut. Ich finde, er ist ein angenehmer Schreiber.
Naja, ich bin gespannt. Das Cover ist auch cool.
So, dementsprechend, du hast es gesagt, das steht natürlich bei mir auch drauf. Was auch drauf steht, ist einer meiner Lieblingsautoren, nämlich Fernando Aramburu, von dem ich bereits las Die Mauersegler und Patria. Patria für mich immer noch ein wirklich großartiges Buch, das ich wahnsinnig genossen habe. Jetzt kommt ein Buch, das heißt Der Junge, und hatte wohl in Spanien über 100.000 Leserinnen und Leser. Und es gibt wohl oder gab eine Netflix-Verfilmung, das habe ich zumindest noch nicht mitgekriegt. Spielt für mich aber gar keine Rolle. Ich finde, er ist einfach ein toller Autor. Ich lese seine Geschichten liebend gern. Punkt. Um was es genau geht, spielt wirklich eine untergeordnete Rolle. Wen das interessiert, dem kann ich noch Folgendes sagen. Es geht um einen älteren Herrn, der jede Woche einmal zum Grab seines Enkels geht. Und erzählt ihm so, was in der Welt vor sich geht. Und daraus entspinnt sich, um auch die Hintergründe dieses, warum ist der Enkel überhaupt schon tot und so weiter aufzuklären, entspinnt sich eine Geschichte. Und darauf lasse ich mich dann einfach ein.
Klingt gut. Dann kannst du prinzipiell eigentlich gleich weitermachen.
Ja, das letzte Buch in meiner Reihe habe ich schon mal in der Jahresausblicksfolge benannt. Dementsprechend halte ich das auch kurz. Der große Christoph Hein bringt ein neues Buch raus und es trägt den großartigen Titel, der auch an Sebastian Brandt erinnert, nämlich Das Narrenschiff. Sebastian Brandt, 15. bis also 1450 geboren, glaube ich, und dann frühe Hälfte des 16. Jahrhunderts verstorben. Das Narrenschiff, eine großartige Satire, was ihn zu einem der großen Autoren des Humanismus machte. Und darauf fußt jetzt auch Christoph Hein, der das aber auf die DDR-Gesellschaft bezieht. Ich bin gespannt. Ich finde, Christoph Hein schreibt auch schön. Fremder Freund bzw. Drachenblut war das Buch, was ich von ihm schon gelesen habe. Ich habe auch in seiner frühen Kindheit Einen Garten gelesen. Fand beide cool. Diskutabel, sehr diskutabel, aber wirklich interessant. Dementsprechend, da freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr drauf.
Habe ich auch gesehen, bin ich auf deine Meinung gespannt. Die Frage ist, sollte man vorher nochmal das Original-Narrenschiff lesen, um vielleicht auch da Parallelen rauszuziehen?
Ich glaube, es geht primär um die Struktur.
Ja, ist die Frage, ne? Was er damit macht. Er wird den Namen ja nicht zufällig gewählt haben. Ne? Also wie jetzt auch der Zauberberg 2.0 ist ja nicht als zufällig gewählter Titel. Das Buch muss wohl auch sehr diskutabel sein. Nicht an dieser Stelle. Dazu lesen wir mal den Zauberberg und dann können wir über den Zauberberg 2.0 sprechen. Jo. Dann habe ich jetzt noch, ich habe natürlich mich wie immer, ich kann es auch einfach nicht lassen, ich lasse mich da auch nicht belehren scheinbar von mir selbst, durch die Fantasy- und Science-Fiction-Sparten der diversen Verlage gearbeitet. Eigentlich in der Hoffnung, was Neues zum Witcher zu finden. Ja, DTV-Verlag, da kam gar nichts. Oder ich habe es nicht gefunden. Und dann dachte ich mir, ja, wenn ich schon mal dabei bin, vielleicht gibt es ja, ich habe ja jetzt auch so noch 2, 3 Fantasy-Bücher gefunden, wo ich sage, ah, die klingen ganz interessant. Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht hat ja auch Patrick Rothfuss noch was angekündigt, den dritten Teil seiner lang geführten Reihe. Also der Name des Windes, glaube ich, heißt der erste Band. Mhm. Da fehlt der dritte Band ja immer noch, oder der dritte Teil. Und es ist nur Schrott dabei, ganz ehrlich, Leute. Fantasy ist, ich will nicht sagen tot, aber die Präsentation ist so homogen. Sie sehen alle gleich aus, mehr oder weniger. Das ist abschreckend. Und es ist wirklich schwer, da ein Buch sich auch wirklich dazu zu überwinden, mal die Texte, Beschreibungstexte zu lesen, weil sie alle gleich anfangen. Aber es gibt ein Buch, das ich erwähnen möchte, weil es ein guter Freund von mir die ganze Reihe gelesen hat und sehr begeistert ist, von Peter V. Brett. Kommt der, ich weiß nicht, der wievielte Teil, das ist der vierte, der fünfte Teil seiner Dämonensaga, heißt Die Fürstin der Schatten, das Lied der Dunkelheit oder sowas, heißt, glaube ich, der erste Teil. Den habe ich gelesen, da war ich, boah, ich glaube 15. Fand den nicht schlecht, aber nicht überragend. Aber die Reihe muss wohl ganz stabil sein. Das nur so zur Erwähnung, falls jemand das liest. Und dann habe ich einfach 2 Killer gefunden. Bei denen hat es mich einfach aus den Socken gehoben und ich dachte, ich muss die einfach mit erwähnen. Also das eine ist von Andreas Brandhorst, ein Thriller, der heißt Der Riss.
Auch klingt erstmal interessant.
Ja, dachte ich mir auch, ja, das war auch interessanterweise eins der Cover, die herausstachen aus diesem Einheitsbrei. Und deswegen dachte ich, oh, okay, das liest mir mal durch. Und dann der erste Satz. Flynn Darkster, dark wie dunkel, da war eigentlich schon die Hälfte vorbei. Einer der weltweit besten Hacker, da war es ganz vorbei, und dann, aber es geht noch weiter. Wird verhaftet, weil er in die Computersysteme des Pentagon eingedrungen ist. So abgedroschen. Er wird für die Wahl gestellt, auch abgedroschen, entweder Gefängnis oder Mitarbeit bei der Gruppe Horatio, einem geheimen Regierungsprogramm. Schon bald kommt Flynn dem wahren Ziel des Geheimprojekts auf die Spur. Die Suche nach Beweisen dafür, dass unsere Realität in Wirklichkeit eine gewaltige Computersimulation ist. Oh mein Gott, Matrix lässt grüßen. Doch wenn das so ist, wer hat diese Simulation geschaffen und gibt es einen Weg, die Menschheit daraus zu befreien? Immer noch Matrix. Für Flynn beginnt die atemlose Jagd nach mächtigen Gegnern, die sich hinter den Grenzen der Wirklichkeit selbst zu verbergen scheinen. Hier treffen wirklich bei dieser Beschreibung die abgedroschensten Klischees mit wahrscheinlich einem der besten Science-Fiction-Filme unserer Zeit, nämlich Matrix, aufeinander. Und es ist ganz ehrlich, boah, Kreativität am Arsch. Und das zweite war, da bin ich eher drüber gestolpert, weil es so homogen in der Masse unterging. Und The Throne of Broken Gods, Götter und Monster 1 und 2 von Amber V. Nicole. Also Amber V. Nicole sieht aus wie, keine Ahnung, 14, ist hauptberuflich Tierarzthelferin. Das ist jetzt alles schon wertend. Ist ein TikTok-Hype, Dark-Fantasy-Roman, endlich auf Deutsch, keine Ahnung. Noch düsterer, noch mehr Spice. Der zweite Band der fesselnden Dark-Fantasy. Insofern bis hierhin vollkommen okay. Also wer das liest, wir machen dieses Jahr eine Folge zu Romantasy und New Adult und so ein Kram. Da gehen wir ein bisschen differenziert auf das Thema ein. Bis hier habe ich überhaupt gar kein Problem. Und jetzt kommt aber der Punkt, wo ich dann langsam ein Problem habe. Mit morally gray character sowie den Tropes found family and forced proximity. What the fuck? Was soll das? Morally gray characters.
Also das kann ich noch auch verstehen.
Ja, ich weiß, ist mir klar. Also forced proximity heißt erzwungene Nähe. Also warum muss man das auf Englisch da unten drunter
formulieren? Ach, das sind die Triggerwarnungen schon.
Naja, ich glaube nicht, dass das Triggerwarnungen sind, sondern eher nach dem Motto, ihr steht auf morally gray characters, auf found family und auf forced proximity, dann ist das euer Buch. Also das ist, glaube ich, eher ein positiver Aspekt hier drunter.
Du verstehst die Triggerwarnung falsch. Das ist meine persönliche Deutung derzeit von Triggerwarnungen. Die sind eigentlich Werbetexte. Ja. Also man geht so durch und sagt sich, oh, guck mal, was jetzt hier alles gewarnt wird. Geil, 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 geil. Weißt du, wie ein Junkie, der sich sagt, oh, endlich kann ich mir wieder angucken, wie eine junge Frau jemanden, der völlig, und ich hasse dieses Wort über alles, der völlig toxisch sie behandelt, die aber trotzdem im Leben glaubt, sie könnte ihn jetzt zu einem besseren Menschen machen. dann wird es mindestens.
Wenn er sie mindestens dreimal pro Tag beabsichtigt und gegen ihren Willen besteigt.
Genau. Und ja, da kann ich natürlich, warum, da braucht es keine Triggerwarnung. Das ihr wisst genau, ganz was ehrlich, ihr kriegt. Und natürlich steht das vorne drin, aber das ist doch keine Triggerwarnung, sondern geil.
Und ganz ehrlich, das ist es hier ja auch.
Ja, ne, klar.
Und morally gray Characters hat man auch bei, keine Ahnung, wenn man im Fantasy-Genre bleiben will, beim Witcher, da ist das auch drin. Es wird nur nicht drüber geschrieben, so das, also es klingt wirklich wie so ein Baukasten langsam schon. Und ich würde vermuten, die morally gray Characters sind letztendlich Schwarz-Weiß-Charaktere, Abziehbilder und gar nicht so moralisch grau, wie es scheint. Ja, das hat mich einfach nur ein bisschen, ja, gebe ich zu, hat mich getriggert. Beim ersten Band steht übrigens da, das ist eine Slow-Burn-Liebesgeschichte mit den Tropes Enemies to Lovers und auch Forced Proximity.
Ah, okay. Tropes ist also, ich fühle mich gerade wirklich alt.
Ja, das ist halt der Punkt. Warum kommt das? Also,
Tropen heißt es.
Der wiedererkennbare Muster.
Ach, sprachliches Themen. Mittel, bei dem eine bestimmte Bedeutung durch ein anderes.
Ja.
Ah.
Also das ist quasi wie eine,
ach,
dass du vor, dass du kannst dich jetzt.
Eine Trope. Ja, aber damit kann ich ja was, aber warum denn dann auf Englisch? Ah, ist egal. Warum reg ich mich drüber auf? Ich werde es eh nie lesen. Ja. Aber.
Nein, aber der Punkt ist ja, als müsstest du mittlerweile, wenn du, das sind so, diese Buzzwords werden ja eingeführt, damit du dich, wenn du unter Gleichgesinnten bist, gleichzeitig mit so einer Art Code kommunizieren kannst. Und was für Tropes liest du so? Ja, ich lese Enemies to Lovers und Forced Proximity und also das ist so ein bisschen so, ja, ah, okay, du auch, okay. Ja, wir haben was gemeinsam. Wenn du sagst, naja, ich lese Buch gerne, also ich lese gerne Bücher mit autorialen Erzählern, ist letztendlich ja auch eine Art Code, aber
ja, ist auch eine Trope.
Ist das. Ja, prinzipiell schon, aber das grenzt das nochmal ab von den anderen Lesern und das finde ich irgendwie einen sonderbaren Aspekt der ganzen Sache. Können wir mit drauf eingehen, wenn wir über unsere New Adult-Thematik sprechen. Ja. Und jetzt muss ich diese Folge langsam beenden, außer du hast noch was, denn meine Stimme macht gerade die Biege.
Nee, ich bin durch, so wie deine Stimme. Aber was man wirklich mal sagen muss, also ich sehe jetzt nur ein letzter Take dazu. Ich finde es erstmal schön, die auf TikTok gehypte Dark Romantasy endlich auf Deutsch. Aber das ist auch nicht der Punkt. Ich finde, die Bücher sehen ganz hübsch aus. Ich finde, das haben sie ganz hübsch gemacht.
Ja, das ganz hübsch ist aber halt auch genau, die sehen alle ganz hübsch aus. Das ist aber auch ein ganz großes Verkaufsargument, ne? Die haben alle jetzt mittlerweile einen farbigen Buchschnitt und vorne, da gibt's auch ganz viel, wird da beworben, hier mit Metalleffekt, hier mit Gravur, hier mit Riffelung. Also da wird auch ganz viel Haptik beschrieben von dem Buch, was du an Ausstattung bekommst. Das, ja, also klar, dann sieht's halt schön bunt aus im Bücherregal.
Ich freue mich.
Vollkommen in Ordnung. Ja, ist doch auch vollkommen in Ordnung. Ich mag nur, also ich bin nur mit dieser Buzzword-Vergabe, um sich bewusst abzugrenzen, um zu sagen, ah nee, du bist leider außen vor, du kennst es nicht. Bah, nein, dann bist du leider nicht mit Teil der coolen Gang hier. Das finde ich ein bisschen komisch, weil es sind immer noch Bücher und da kann man auch normal drüber sprechen. Naja. Wie dem auch sei. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht ein, zwei Bücher mitgenommen hier von unserer Verlagsvorschau. Wir sind sehr gespannt, was bei euch vielleicht auf dem Zettel steht. Also schreibt uns das auch sehr gerne. Bei uns war das ja jetzt nicht überragend viel. Aber vielleicht kommt ja im zweiten Halbjahr noch das ein oder andere dazu. Und ja, bis dahin wünschen wir euch, also nicht bis zum zweiten Halbjahr, sondern bis zu unserer nächsten Buchbesprechung dann, die im Februar kommt. Wir können, glaube ich, an dieser Stelle schon mal einläuten. Wir beginnen mit unseren Schulvorbereitungsbüchern, Prüfungsvorbereitungsbüchern im Februar und im März. Und da sind coole Titel dabei, ich finde. Und ich bin gespannt, wie die Diskussion darum wird. Das eine, habe ich jetzt gesehen, läuft auch gerade im Theater. Vielleicht kriege ich da noch Karten dafür bis dahin. Bis dahin, wie gesagt, alles Gute, lest was Schönes, bleibt vor allen Dingen gesund, jetzt gerade in der Grippezeit und bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
Tschüssikowski.